Radiospotting. 13 Autorinnen und Autoren, 13 Geschichten, 13 Orte, 13 Radiosender, 13 Wochen on Air. Radiospotting ist Kunst im öffentlichen Raum und verbindet Literatur und Radiokunst mit der Kultur und Architektur der Stadt Linz. 13 renommierte Autorinnen und Autoren haben Geschichten und Texte zu bestimmten Orten in der Stadt verfasst, die den Stadtraum, seine Geschichte, Soziologie und Poesie literarisch aufnehmen. 13 Radiostationen sind an den bestimmten Orten in der Stadt Linz eingerichtet und strahlen akustische Werke mit begrenzter Reichweite auf einer gemeinsamen Radiofrequenz aus. Mit Hilfe eines Radioempfängers und der literarischen Texte haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, diese Orte zu erforschen und das Nicht-Sichtbare dahinter zu entdecken. Zu Fuß, am Fahrrad oder im Auto. So wird das Stadtbild feinfühlig aufgebrochen. Die Schauplätze der Geschichten erlangen neue Bedeutung und verdichten sich zu einem radiophonen Stadtplan. Auf diese Weise wird ein außergewöhnlicher und sinnreicher Zugang zu verborgenen Bereichen und abwechslungsreichen Geschichten geboten.
Hallo zur Sendung Radiospotting. Mein Name ist Bernd Karnebitter und zusammen mit meinem Kollegen Clemens Bichler werden wir in dieser projektbegleitenden Sendereihe jeweils eine Autorin bzw. einen Autoren von Radiospotting zu einer Lesung und zu einem anschließenden Gespräch einladen. Bevor unser heutiger Gast mit der Lesung beginnt, wird dieser im folgenden Beitrag kurz vorgestellt.
Johanna Czauca. Johanna Czauca, geboren 1968 in Belz, wohnhaft in Linz, studierte an der Universität Wien Philosophie und Theaterwissenschaften und von 1988 bis 1992 an der Graumann-Schule in Wien Schauspiel. Sie schrieb zahlreiche Theaterstücke und inszenierte 1993 ihr erstes Stück »Hölle in der Krise« in Wien. Zwischen 1993 und 1999 widmete sie sich nur mehr dem Schreiben, veröffentlichte in Literaturzeitschriften und verfasste ihren ersten Roman, Der Garten in der Wüste. Ein Stoff im Umfeld der italienischen Mafia führte sie im Jahr 2000 mit Hilfe eines Stipendiums nach Palermo. Die Interviews mit hochrangigen Persönlichkeiten der Antimafia veranlassten sie auch dokumentarisch zu arbeiten. Seit 2000 arbeitet sie aufgrund eines Trainings für Dokumentarfilmer bei dem Mediaprogramm Sources 2 in Finnland auch als Regisseurin. Sie realisierte Reportagen, Dokumentarfilme, Künstlerporträts und Kurzfilme. Unter anderem zwei Filme über afrikanische Migranten auf dem Weg nach Europa. Bei Arrowell erschien 2005 Identität, bei Albatros 2007 der Roman Die Sieben Raben. 2008 schrieb sie als Ghostwriterin für Joanna Adesuwa Reiterer. Die Wassergöttin, wie ich den Bann des Voodoo brach. Im Januar 2009 schloss sie ihren neuen Roman Jeanne d'Arc ab, eine Geschichte über das Ende der Heiligen Kriege. Sie erhielt mehrere Filmpreise. Im Jahr 2009 verlieh die Stadt Linz den Orden Silberner Hexenbesen am Goldenen Band.
Liebe. Liebe. Wind, Bäume rauschen, in der Ferne Wasser, das Brummen von Schiffsmotoren, langgezogener Ton eines Schiffssignals. Elisa. Spürst du es auch, Tobi? Hier, das Eisen, die ganze Skulptur, ganz warm, von der Sonne. Tobi, ich hab dir was mitgebracht, mach es auf. Geräusch, ein Geschenk wird geöffnet. So wie früher, Tobi, wie wir gelaufen sind, wenn die Schiffe kamen und wendeten. Die ganze Donau aufgewirbelt, die großen Schiffe quer, vor der Brücke, den Lichtern. Laufen, Tobi, weißt du noch, weil wir glücklich waren. Mach es auf, Elisa, wir müssen gehen. Der Geburtstag, sie haben wunderbar gedeckt, mein Bruder macht schöne Musik, komm. Nein, falsch. Ich darf dich nicht hetzen, entschuldige, Elisa, ich will's nicht wieder verhudeln. Geräusch, ein Geschenk wird geöffnet, rascheln. Ein neuer Bergschuh, mit einem Pflaster drauf. Für mich? Nicht zum Raufgehen, Elisa. Zum Dableiben, der Schuh, ist ja nur einer. Kannst mit einem allein doch nicht in die Berg. Elisa. Kleider rascheln, Küsse, Atmen, geküsst werden. Wenn der Fuß nicht wäre, Tobi, ich wäre nicht gekommen. Ich wollte es nie, so wie jetzt, Tobi. Aber ich wäre zu dir gefahren, raufgegangen auf den Berg, morgen in der Früh. Frag die anderen. Bei der Kälte? Hätte dich das was gekümmert? Du darfst nicht in die Berg, Tobi, wenn's nass ist, eisig. Das soll niemand. Nur wenn's nicht anders geht. Aber du tust es. Weil dir dein Leben nichts mehr wert ist. Und dir deines? Du fragst mich. Aber nicht wirklich. So wie du die anderen nie ertragen hast, so bist du geworden. Fragen, aber gar nichts wissen wollen. Nein. Nichts mehr. Nein, nein, nein. Nichts mehr wissen wollen. Nein. Schweigen. Wie der Wald. Die Berge. Die Felsen. Nicht mehr fragen. Nicht mehr hoffen. Im Berg bleiben. Ich gehe auch wieder. Ich gehe, sobald der Fuß gut ist. Elisa! Hör auf! Mach das nicht mehr, Elisa! Bleib da! Wolltest du nie mal runterkommen? Nein. Hast du dort alles? Nein. Warum bleibst du denn dann? Wind. Baumrascheln. Wasser. Am Anfang habe ich geglaubt, ich werde verrückt. Und dann? Dann habe ich gearbeitet. Ich habe immer an dich gedacht, Elisa, jeden Tag, ununterbrochen. Gedacht habe ich auch. Worüber? Woran? An die Berge? Nein, an dich. Und die Pflanzen, den Regen, Erde, an Humus, an Wachstum, Nachkommen, an ein Haus, an einen gesunden Wald. Und warum bist du nie gekommen? Lieber wäre ich nur noch weiter weg, noch viel weiter weggegangen, über die Berge, über viele, viele große, weite Berge weg. Aber brauchst du nicht irgendwann einmal einen Menschen? Manchmal schon. Aber das wäre nur egoistisch. Egoistisch? Elisa, kannst du denn keinen anderen gern haben? Das gern haben ist so eine Sache, Tobi. Der Wald, den Wald hast du gern. Tobi, ich habe schon lang nicht mehr nachgedacht an ein gern haben. Du bist wieder so abstrakt, so weit weg, du bist kein Mensch. Nein, ein Tier, ein Stein, eine Gämse und läufst immer weg. Ja, ich glaub dir das nicht. Weil du nicht gelebt hast da oben. Tobi, Jahre, ganz allein. Da vergeht einem das gern haben. Weil man einfach nur lebt. So wie das Wasser. Das rinnt den Berg runter und was es mitreißt, reißt es mit. Wenn's nichts mitreißt, dann eben nicht. Die Samen gehen auf oder nicht. Sie bekommen, was sie brauchen oder nicht. Wenn's nicht regnet, dann verdorren sie und wenn keine Sonne kommt, dann haben sie keine Kraft. Und man isst und schläft und steht auf und geht raus und macht das, was anfällt. Einen Zaun, ein Beet, stellt eine Falle auf, legt Steine auf das Dach. Dann kommt der Sturm und man legt wieder Steine auf das Dach. Aber du sitzt doch nicht einfach dort und schaust nur zu, das tust du nicht. Du bist nicht nur diese Natur. Du pflanzt Bäume in den Felsen, weil dir das nicht genügt, so wie das ist. Du willst irgendwas bezwingen, irgendwas, das Unmögliche. Was willst du, Elisa? Ruhig wie ein Wald sein, Tobi. Einfach ein Wald sein. Glaubst du, dass der Wald nichts braucht? Regen, Sonne, was weiß ich? Und wenn er es nicht bekommt, dann reagiert er und wachst nicht mehr. Und wenn es ganz schlimm ist, dann stirbt er. Und darauf wartest du, dass du irgendwann stirbst. Einfach so. Und alles ist vorbei und alles ist gekommen, wie es musste. Du hast nicht gelebt da oben. Nein, aber da herunten. Hast du nie daran gedacht? Elisa, an mich. Nur immer an dich. Ich und du. Das gibt's auch nicht mehr. Es gibt nur Bäume. Und die sind alle gleich. Red nicht so! Du merkst gar nicht, wie du dir widersprichst, wie du immer nur dagegen redest. Egal, was man sagt, du musst aufwachen. Du bist kein Wald. Siehst du nicht? Elisa, siehst du nicht, wie schön du bist? Schön ist der Wald auch, Tobi. Elisa, du hast alles eingeschläfert, um nichts mehr spüren zu müssen. Das hast du gelernt, du willst nichts mehr spüren. Das geht aber nicht so. Was hast du denn erreicht damit? Keinen Schritt bist du weitergekommen, einfach stehen geblieben bist du und stolz bist du auf deine Errungenschaft. Tobi, ich will nichts anderes mehr. Doch, doch, du willst was anderes. Glaubst du, ich verstehe deine Sprache nicht? Einen Berg. Einen felsigen, unfruchtbaren Berg willst du zähmen. Und was soll das bedeuten? Ich bin nicht wild und nicht felsig. Elisa, dir genügt was nicht. Das gibst du doch zu. Und das willst du bezwingen, ruhig und fleißig und tagtäglich, bis es das hergibt für dich, was du brauchst. Ist das so falsch? Elisa, ich wünsch mir, ich wäre der Berg. Du denkst dir das sehr einfach. Ist es denn komplizierter? Wenn ein Baum einen kranken Ast hat, dann schlägt man den Ast ab. Und der Baum wächst weiter. Gut geht es ihm. Aber der Mensch ist anders. Den Fuß, den kann ich nicht abschlagen, weil ich ihn brauche, zum Gehen. Dass wir uns fortbewegen können, das hat seinen Preis. Denken können hat einen noch viel größeren Preis. Dass wir was erkennen können, wen gern haben, Tobi, das hat alles seinen Preis, dass er ganz teuer wird, der Mensch, und sich niemand das leisten wird, einen Menschen. Das tut sich niemand an, der ist schwerer zu pflegen als jeder noch so steile Waldhang, der Mensch. Tobi, ich muss weg, ich lass mich, ich zu viel, das geht nicht so, so reden, ich nach so langer Zeit und wenn jemand zuhört, weißt du, das wird so real, das darf ich nicht. Nur weil ich da bin in der Stadt, nur weil ich da bin und was gegessen habe, was Fremdes, darum ist es so schwindlig da drin. Ich werd das verrückt, verstehst du, das ist zu viel, dein Schuh, ich meine das Geschenk, was bekommen, ich hab was bekommen nach so langer Zeit. Weißt du, das geht nicht. Nimm ihn wieder, nimm ihn, ich mag es nicht, nichts bekommen will ich und reden, das alles, das verlernt man so schnell. Hör auf, du bist verrückt, Elisa. Ich bin dir dankbar, weil deinem scheiß Fuß bin ich dankbar, weil der dich hergebracht hat ins Spital, weil ich jetzt weiß, dass du verrückt geworden bist. So wie alle anderen, hier überall, nur mehr reden, irgendein verrücktes, abgehobenes Zeug. Weil sie sich sehnen, Tobi. So stark. Und wenn's nicht geht, es erzwingen wollen. Jeder nach seiner Art. Der eine mit dem Hammer und der andere, so wie ich, mit Schweigen. Mein Bruder hat schon recht. Du redest und redest und machst einen völlig verrückt. So verdrehen tust du alles und kommst immer von der anderen Seite und man muss ständig springen und ermüdest einen, bis man nachgibt. Ich gehe wieder, Tobi. Die Sonne geht unter, das Eisen hier ist noch warm. Aber der Wind, die Luft, du? Kalt. Sag mir warum. Erklär es mir. Warum gehst du immer? Ich weiß es nicht. Sag es mir. Vielleicht, weil ich dich wirklich einfach nur immer verletze. Vielleicht, weil alles gesagt ist oder vielleicht, weil ich einfach nicht mehr kann. Entscheide dich, Elisa. Tobi, ich kann nicht das entscheiden, das habe ich lang nicht mehr getan. Ich ertrage es nicht, wie du vegetierst. Ja, so wie die Pflanzen, vegetieren die kleinen Pflanzen einfach immer so dahin. Wach auf, Elisa! Tobi, ich bin so müde. Ich bin so müde plötzlich. Tobi, entscheid dich doch, Elisa, für mich oder für die Berg. Wenn man blutet, kann man nicht mehr entscheiden, Tobi. Elisa, was ist mit dir? Du bist total blass. Komm, leg dich her. Elisa, nimm meine Jacke, komm. Dein Fuß. Du hast eine Blutvergiftung, der hat dich vergiftet. Du hättest viel früher kommen müssen. Wahnsinnig bist du. Ich hab geträumt, Tobi. Bei uns zu Haus wäre ein Glashaus. Und in dem Haus wäre ein Bett. Und ich schliefe darin. Und ich würde dort liegen und mir doch nur wünschen, ich wäre in Humus, gebettet in dunkler Erde. Und ich würde schlafen, so wie eine Wurzel, und wachsen, mit kleinen weißen Trieben, mich weit ausstrecken in das große Dunkel, das ein Boden ist, und weit, weit vordringen, mit dickem Wurzelgehölz, bis an den letzten Grund und dort trinken dich ohne Mund, sondern mit allem, was ich bin. Mein Gott, ich lieb dich. Ich lieb dich, Elisa. Ich lieb dich so sehr.
Radio Spotting.
Ich darf ganz herzlich Johanna Czautscher bei uns im Studio begrüßen. Hallo.
Hallo.
Durch das Interview führen Bernd Kranewitter und
Clemens Bichler.
Johanna, du beschreibst in einem Text ja eine sehr komplexe Gefühlswelt zweier Menschen, die sich nach einer Trennung wieder begegnen, an einem Ort, der eigentlich sehr ungewöhnlich ist, nämlich eine Eisenskulptur an der Donaulände, ziemlich nahe an der Eisenbahnbrücke. Wie sehr autobiografisch ist denn deine Geschichte?
Es ist insofern autobiografisch, als ich dort wirklich mit meiner ersten Liebe wirklich gelaufen bin, den Schiffen nach, wie ich 20 war. Und es war immer Freiheit für mich, die Donaulände. Und verbunden eben mit dieser Verliebtheit. Und die Eisenskulptur, die ist wirklich warm, wenn man dort, wenn es länger die Sonne scheint oder auch im Oktober noch, die ist so warm, dass man dort das aushält und dass man dort gemeinsam sein kann in einem ungewöhnlichen Raum eigentlich. Die Freiheit dieser Donaulände und die Begegnungen, die positiven Begegnungen haben dort bei diesen Skulpturen stattgefunden. Man kann ja auch nebeneinander herleben und trotzdem getrennt sein. Und in dieser Zeit der Trennung ist dann dieser Text entstanden.
Gibt es noch eine andere Bedeutung, die diese Eisenskulptur in der Donaulände für dich hat, vielleicht auch im allgemeineren Sinne?
Für mich persönlich ist die Eisenskulptur als in erster Linie eigentlich ein Ort, wo das arbeitende Linz, also die Föst, mit der Kultur in Kontakt kommt. Es ist ein persönlicher Ort, wo ich irrsinnig gern bin, wegen dieser Architektur, wegen diesen Schwüngen und trotzdem sind Türen offen und trotzdem ist man nicht verloren. Für die Geschichte hat es einfach die Bedeutung, dass das ein Ort ist, wo zwei Menschen unglaublich ehrlich miteinander sind, sich unglaublich lieben, tief versuchen, den anderen zu verstehen, Dinge sein lassen können und gleichzeitig Dinge nimmer akzeptieren, aber deswegen, weil sie so suchen, weil sie den anderen so suchen, nicht mehr akzeptieren.
Hast du mal rausgefunden oder recherchiert, was für eine Bedeutung die Skulptur für die Stadt hat? Weil ich beim Vorbeigehen habe ich mal gelesen, das hat ein Spanier entworfen.
Nein, überhaupt nicht. Ich mag das irrsinnig gern, dass man nicht so viel weiß, sondern dass man einfach in dem Ambiente, wo man ist, lebt und es benutzt, ohne dass man das jetzt irgendwie intellektualisiert oder vergeistigt. Mhm. Wir benutzen es einfach und das ist Freiheit, das ist eigentlich Leben, das ist Jungsein.
Die anderen Eisenskulpturen werden meiner Meinung nach viel stärker benutzt von den Leuten, die auf der Donaulände Zeit verbringen. Hast du deswegen diese Skulptur gewählt, weil sie abgelegener ist und vielleicht ein Ort der Begegnung sein kann, wo man auch ehrlich zueinander sein kann oder sich öffnen kann?
Das kann schon sein, man hat dort eigentlich den Überblick über das Gesamte, weil es eben die letzte ist. Und wenn man sie genau an diese Wand lehnt, wo man dann die Nibelungenbrücke sieht, dann hat man alles vor sich. Und es ist auch die einzige Eisenskulptur, die wirklich eine Wand hat, wo man sie auch anlehnen kann.
Ein Dialog, wie in deiner Geschichte auch zwischen den beiden Personen vorkommt, birgt ja eben einen schönen musikalischen Aspekt. Dabei hast du versucht, extreme Kontraste zwischen den beiden Figuren herauszuarbeiten. Während sie, die Elisa, eher müde, erschöpft und zurückgezogen wirkt, legt er, der Tobi, ja eine fordernde, aktive, fast schon aggressive Haltung an den Tag. Kannst du vielleicht etwas über dieses Spannungsverhältnis erzählen?
Das Wort Kontrast drückt es am besten aus. Also an Musik habe ich nicht gedacht, aber es ist natürlich logisch, Sprache, vor allen Dingen Dialoge oder auch wenn man fürs Theater schreibt oder für einen Film, das ist immer Rhythmen. Es funktioniert durch Rhythmen und auch diese Rhythmen zu brechen, dann wird es interessant. Oder ich meine, es hat auch jeder Text einen Aufbau. Es beginnt ruhig, sie kommt aus ihrer Welt, wenn du sagst, sie kommt aus ihrer Verschlossenheit, sie kommt aus ihrem Fühlen. Und der Tobi ist der, der das immer versucht zu konkretisieren, also der fast so Takte, Schläge reinbringt in ihre Gefühlswelt, die sie nicht mehr definieren will. Und er will sie aber definieren, weil er es konkretisieren will. Und daher kommt, und das ist dann eben auch dieser Dialog, diese Dialektik zwischen diesen Welten.
Wenn die beiden Figuren sich so benehmen, läuft es nicht Gefahr, dass die auf ewig aneinander vorbeireden?
Ich glaube, dass dieser Tobi das auch anspricht, dass er sagt, du bist immer so abstrakt, also jetzt reicht's mal, jetzt entscheid dich doch endlich einmal. Und das ist eben die Aufgabe von dem. Und er verfällt aber dann trotzdem wieder ihrer Gefühlswelt. Also er ist dann auch wieder so fasziniert von dieser Gefühlswelt, dass er dann am Schluss, wo sie sich wieder komplett öffnet und ihren Traum ihm offenbart, wo er der absolute Grund und Hauptdarsteller ist, dieses Traumes, dass er ihr dann wieder erliegt und eigentlich dann in seine Gefühlswelt eigentlich ihr wieder öffnet. Ich würde sagen, die haben einmal so funktioniert, in dieser Dialektik, und jetzt versuchen sie es nochmal neu. Wie das dann ausgeht, das muss man dann sehen. Das ist sicher noch nicht aus. Aber es geht gut aus.
Es geht gut aus. Also es gibt ein Happy End.
Es gibt ein Happy End, ja.
Gab es vor der Geschichte noch andere Ideen oder Elemente, oder gibt es da eine Erweiterung? Ist das ein Extrakt aus einer größeren Arbeit?
Diese Geschichte ist durchaus autobiografisch eben mit dieser Donaulände und mit dieser Liebe in Verbindung, und es ist ein Stück entstanden und auch ein Drehbuch. Und eine dieser Szenen habe ich für diesen Linz-Bezug vorgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, das stimmt wirklich. Das habe ich dort erlebt und ich wollte wirklich was machen, was mich wirklich am stärksten verbindet, und es ist auch das, was mir eigentlich sofort eingefallen ist.
Vielleicht wäre es noch interessant, wie ist dein Bezug zur Musik generell? Leitet dich Musik beim Schreiben, beim Ideenfinden, und generell, was hat Musik sonst in deinem Leben für eine Rolle?
Bei mir ist es so, mein Mann ist selber, komponiert selber. Früher hat mir Musik schon, ich habe mir früher öfter Musik selber aufgelegt und habe mich mit Musik beschäftigt. Wie ich, sagen wir, jetzt wirklich nur jung war, also bevor ich 20 geworden bin. Die Dialoge, oder auch wenn mehrere sprechen, das ist eigentlich stärker, ist in mir stärker als eine musikalische Ausdrucksweise. Und es hängt auch damit zusammen, dass mein Mann meine Texte vertont und ich mich mit dem nicht mehr auseinandersetze, weil das fast ein Hergeben ist und ich das sehr gut kann und als unglaubliche Bereicherung auch empfinde.
Und wie geht es dir jetzt dabei, wenn du deinen Text für unser Projekt bereitstellst, der dann von einer Person musikalisch interpretiert wird, die du gar nicht kennst?
Ich finde das toll, ich finde das eine tolle Idee. Ich finde das sicher bereichernd, das nimmt mir ja niemand was weg.
Und wie ist denn dein Bezug zur Musik generell? Lässt du dich gern davon inspirieren für deine Arbeit?
Da gibt es zwei Ebenen. Einerseits bin ich unglaublich fasziniert, wenn ich wirklich Zeit habe für ein Musikstück. Früher Gershwin oder der Zarathustra oder auch die Carmina Burana. Das sind einfach Werke, wo ich wirklich, wie wenn du ein klassisches Werk liest. Aber Musik generell, wie sie heutzutage überall ist und laut und die Rhythmen, das macht mir eigentlich fertig. Ich halte es eigentlich nicht aus. Es tötet mich so ab. Das ist wie wenn man sich den Fernseher einschaltet und man kann nicht mehr selber denken. Also ich bin da zweigeteilt.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist es dir wichtig, Musik bewusst wahrzunehmen?
Für mich als Person ist es wichtig. Insofern auch für meine Arbeit, jeder Künstler, der ist ja sich selbst das Material. Aber ich würde nicht sagen, ich brauche Musik zum Arbeiten.
Und da du deine Arbeit ja bereits getan hast, bleiben wir gespannt, wie es weitergeht mit der akustischen Interpretation. In diesem Sinne, vielen Dank, Johanna Czautscher, dass du hier warst.
Danke sehr.
Gerne, freut mich.
Radio Spotting. Literatur trifft auf Soundart. Radio an 13 Orten in Linz, an der schönen Donau. Komponisten und experimentelle Musiker gestalten einen radiophonen Stadtplan. Deadline für die Einreichung der akustischen Werke ist der 26. Juli 2009. www.radiospotting.net